Neunter und letzter Teil vom Frankenstein-Hörspiel. Also in diesem Kapitel führe ich dann die Story zu Ende. Wir sind auf den letzten 30, 40 Seiten, die werden dann wieder von Worten erzählt. Und danach rekapituliere ich nochmal so ein bisschen die ganze Geschichte, die wir hier in den letzten Stunden uns zugemutet haben. Ja, also Frankenstein hat seine Kreatur verfolgt und ist dann beim Schiff von Worten angekommen, Entdecker. Wir sind im nördlichen Eismeer gefangen und umschlossen. Und ja, Frankenstein ist jetzt fertig mit seiner Geschichte. Und ja, dann spitzt sich die Lage auf dem Schiff zu. Zitat Worten. Wir sind immer noch von Eisbergen umgeben, immer noch in unmittelbarer Gefahr, von ihnen zermalmt zu werden. Die Kälte ist extrem und viele meiner unglücklichen Kameraden haben in dieser Einöde schon den Tod gefunden. Frankenstein wird täglich schwächer, ein fiebriges Feuer glüht zwar noch in seinen Augen, aber er ist erschöpft. Und wenn er sich plötzlich eine Anstrengung zumutet, sinkt er schnell wieder in offensichtliche Ermattung zurück. Ja, also die Situation auf dem Schiff wird langsam brenzlig. Ich hatte am Anfang erzählt, dass sie da vom Eis eingeschlossen sind. Und ja, anscheinend war das doch nicht so gewollt. Und ja, die sind jetzt schon ein ganz paar Tage da eingeschlossen. Anscheinend sind auch schon Leute gestorben. Und was jetzt passiert ist, die Crew von Worten, sie meutert. Also sie sagt Worten, sobald es wieder das Eis uns freigibt, dann machen wir hier nicht weiter mit deinem Plan. Wir fahren zurück, wir drehen um. Und an dieser Stelle, also Frankenstein, wie gesagt, baut durch eben diese Bedingungen extreme Kälte und generell ist er ja auch schon am Ende seiner Kräfte ausgemergelt und er baut körperlich immer weiter ab. Und es kommt dann aber, also wo er das mitbekommt, dass die Crew meutern will, weil seine Mission ist ja klar, er will die Kreatur weiter verfolgen. Also sobald er wieder zu Kräften gekommen ist, muss die Kreatur töten. Das ist das Einzige, wie gesagt, was ihm noch am Leben hält. Und als er hört, dass die Crew von Worten meutern will und ihn zum Umkehren auffordern will, richtet er nochmal einen feurigen Appell an die Mannschaft. Das geht hier über anderthalb Seiten. Ich lese mal einen kurzen Ausschnitt vor. Was fordert ihr von eurem Kapitän? Seid ihr denn so leicht von eurem Vorsatz abzubringen? Habt ihr nicht selbst von einer glorreichen Expedition gesprochen? Und weshalb war sie glorreich? Doch nicht, weil die Reiseroute glatt und gemächlich wie in der Südsee, sondern weil sie voller Gefahren und Schrecken war. Weil jedes neue Ereignis eure Tapferkeit herausforderte und euren Mut bewies. Kehrt nicht mit dem Zeichen der Schande auf eure Stirn zu euren Familien zurück. Kehrt zurück als Helden, die gekämpft und erobert haben und nicht wissen, wie man dem Feind den Rücken kehrt. Ja, also es ist natürlich schon ganz schön hart, was er hier anbringt. Also er will quasi über die Mannschaft von Worten verfügen, richtet nochmal einen Appell an sie, doch weiterzumachen. Also er stellt auch hier in seinen letzten Tagen am Ende seiner Kräfte auch wieder seinen eigenen Egoismus über Menschenleben. Ja, also Mary Shelley stellt ihn dann schon am Ende noch als ambivalenten noch irgendwie. Sie zeigt schon auch wieder beide Seiten. Also Worten ist ja trotzdem von ihm noch begeistert und so ein intelligenter Mensch mit Feuer in den Augen und dann sowas. Und ja gut, Worten lässt sich davon auch ein bisschen beeindrucken. Und ja, er schreibt, wie all dies enden wird, weiß ich nicht, aber ich möchte lieber sterben als in Schande und ohne unseren Zweck erfüllt zu haben, zurückkehren. Also Worten, ja, nimmt das schon an. Ich hatte ganz am Anfang angedeutet, dass er auch nicht gut wegkommt. Also er ist immer noch derjenige, der am besten wegkommt. Ist halt auch Ende 20 auch noch sehr enthusiastisch und Man kann in ihm auch so ein bisschen das sehen, also bei Frankenstein ist das sicherlich halt übertrieben, dieses über die Grenzen gehen, keine Relationen einschätzen können. Er kommt dann trotzdem noch ganz gut weg, beziehungsweise, also 2 Tage später, schreibt er in sein Tagebuch oder an seine Schwester, die Würfe sind gefallen, ich habe eingewilligt umzukehren, wenn wir nicht umkommen. So werden meine Hoffnungen durch Feigheit und Unentschlossenheit zunichte gemacht. Ich komme, ohne klüger geworden zu sein und enttäuscht zurück. Man braucht größere Gelassenheit, als ich besitze, um diese Ungerechtigkeit geduldig hinzunehmen. Ja, also auch sehr, sehr ambivalent. Also er ist enttäuscht. Feigheit, Unentschlossenheit wirft er seiner Mannschaft vor. Ich denke mal aber, gut, er hat keine Möglichkeit. Also die Mannschaft sieht, okay, unsere Leute hier sterben hier und wir sind nicht bereit, uns deiner Größenwahn vielleicht. Wir sind nicht bereit, uns dem unterzuordnen. Und Worten trifft diese Entscheidung, kann man so oder so deuten. Ob er das jetzt aus Zwang macht oder ob er selber zu der Entscheidung gekommen ist, dass es doch vernünftig ist. Also wie gesagt, Deutung von Worten würde ich mal ein bisschen rausnehmen. Ist sicherlich nicht ganz so einfach. Ja, und Frankenstein hört natürlich von Wortens Entscheidung und ja, er ist aber komplett auf seiner eigenen Mission. Er sagt zu Worten, tun Sie das ruhig, also umkehren, aber ohne mich. Sie können Ihren Vorsatz aufgeben, aber meiner ist mir vom Schicksal vorbestimmt und ich wage es nicht. Ich bin schwach, aber die Geister, die mir bei meiner Rache helfen, werden mir sicher genügend Kraft verleihen. Als er das gesagt hatte, versuchte er, aus dem Bett zu springen, aber die Anstrengung war zu groß für ihn. Er fiel zurück und wurde ohnmächtig. Ja, Frankenstein ist getrieben, aber hat überhaupt keine Kraft mehr. Und das gibt dann noch einen Absatz, also es sind dann so, so ungefähr 2 Seiten, in denen Frankenstein nochmal einen letzten Monolog hält. Das kommt einem schon so ein bisschen vor, als wenn das alles im Fieber ist. Also er ist am Ende. Und ja, da nehme ich mir nochmal einen Absatz raus, auf den ich nochmal ein bisschen eingehen will. Also er erzählt nochmal ein bisschen so seine Lebensgeschichte oder was in ihm abläuft, also Frankenstein. In einem Anfall von wahnwitziger Begeisterung schuf ich ein vernunftbegabtes Wesen und übernahm damit die Verpflichtung, soweit das in meiner Macht stand, für sein Glück und sein Wohlergehen zu sorgen. Also das ist ein Satz, der das zeigt nochmal, dass er überhaupt nichts kapiert hat. Also das ist auch nochmal so ein letzter, ich will mal sagen, so Tritt von Mary Shelley, also indem sie ihn sagen lässt, ich habe ein vernunftbegabtes Wesen erschaffen und übernahm die Verpflichtung, also er hat es ja nicht gemacht, er hat sich ja überhaupt nicht um sein Wesen gekümmert und es kommt dann halt in diesen, also wie gesagt, das ist schon so ein bisschen alles im Fieber gesprochen, also es ist immer noch nicht klar, ob er wusste, was er da gemacht hat oder ob er das jetzt in Retrospektive sagt, dass er ein vernunftbegabtes Wesen geschafft hat. Wie gesagt, wenn er das gewusst hat, dann ist sein Verhalten absolut schändlich und wenn er das im Nachhinein erst erkannt hat, könnte man sagen, okay, aber selbst dann, ich übernahm die Verpflichtung, das hat er halt überhaupt nicht gemacht. Und noch ein zweiter interessanter Absatz, also er beschreibt dann dieses Dilemma, das die Kreatur ihm gestellt hat, also erschaffe mir noch eine zweite Kreatur an meiner Seite, damit ich nicht einsam bin, im Gegensatz zu ich vernichte deine Familie. Und er beschreibt hier nochmal sein Dilemma, was er hatte oder was ihm letztlich zu dem Entschluss geführt hat, die zweite Kreatur kurz vor der Entstehung zu zerstören. Zitat Frankenstein. Das war meine Pflicht, aber es gab noch eine, die diese übertraf. Meine Pflichten gegenüber meinen eigenen Mitmenschen durften größere Ansprüche an mich stellen, weil es dabei um größeres Glück oder Elend ging. Aufgrund dieser Einsicht lehnte ich es ab und tat recht daran, eine Gefährtin für mein erstes Geschöpf zu schaffen. Also er beschreibt hier nochmal, ja, er hat diese zweite Kreatur nicht erschaffen, weil seine Pflicht gegenüber seinen Mitmenschen, also der gesamten Menschheit mehr oder weniger, größer sind als sein eigenes Glück, also auch das Glück seiner, seiner ihm Nahen. Und das verdeutlicht nochmal diesen Entschluss, also warum er das gemacht hat, warum er die zweite Kreatur nicht erschaffen hat. Einfach weil er gesagt hat, mein Lebensglück ist mir nicht so wichtig wie das Glück der ja, gesamten Menschheit oder einer größeren Anzahl von Menschen. Und damit hat er dieses Dilemma aufgelöst. Also, wie gesagt, sehr, sehr ambivalent, wie Mary Shelley die Charaktere darstellt. Ja, und seine letzten Worte sind dann: Leben Sie wohlwollten, suchen Sie das Glück in einem friedlichen Leben. Meiden Sie Ehrgeiz, auch wenn es sich nur um den scheinbar Unschuldigen handelt, sich in Wissenschaft und Entdeckung auszuzeichnen. Doch warum sage ich das? Meine eigenen Hoffnungen in dieser Hinsicht sind gescheitert, aber vielleicht hat ein anderer Erfolg. Ja, also er weist Walton nochmal darauf hin, also, dass er vorsichtig sein soll mit Ehrgeiz, dass der in die falsche Richtung führen kann, wie man an seiner Geschichte gesehen hat. Und das ist halt auch so ein bisschen die Moral von der Geschichte. Ja, also Frankenstein stirbt daraufhin. Walton ist natürlich hoch enttäuscht. Ja, meine Tränen fließen, eine Wolke von Enttäuschung überschattet mein Gemüt. Verständlich, er hat ja jemanden gefunden, einen Freund, mit dem er sich gut unterhalten konnte. Und der, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden hat halt gestimmt und er muss von ihm total begeistert gewesen sein. Und es kommt auch so rüber, als wenn Frankenstein von Walton ganz, ganz angetan ist. Also ansonsten hätte er ihm wahrscheinlich auch nicht die ganze Geschichte erzählt. Also dann hätte er das kürzer gehalten, wenn es nur um die Moral gegangen wäre. Ja, und nach Frankensteins Tod geschieht noch etwas. Das ist dann auch so ziemlich das Ende des Buches. Nämlich die Kreatur taucht wieder auf. Also die Kreatur taucht noch einmal auf und weint fast über dem Leichnam Frankenstein. Und Walton kommt ins Zimmer und ist erstmal ja, komplett entsetzt über den Anblick und versucht dann auch so eine Art Dialog aufzubauen. Frankenstein hat Walton in seinen letzten Tagen noch versucht dazu zu überreden, also nicht so richtig zu überreden, aber ihn gebeten, hat das aber dann wieder zurückgenommen, ob Walton nicht seine Mission fortsetzen will. Also dass Walton die Kreatur doch bitte töten möge, weil sie ja eine schändliche Kreatur ist, die nur Missgunst über die, oder dass eventuell Frankenstein sogar befürchtet hat, dass die Kreatur ja weiter mordet und Böses über die Welt bringt. Und jetzt in dem Moment, also Walton hat es nie so richtig, ja, hat er nie so richtig eingewilligt. Und Frankenstein hat es jetzt auch nicht mit Überzeugung, also er hat ihn nicht dazu aufgefordert, das ist er auch gar nicht in der Lage gewesen. Aber gut, wie man gesehen hat, im Appell an die Mannschaft geht er schon sehr energisch vor. Aber in der Sache hat Frankenstein gesagt, ja, also so richtig verlangen kann ich das nicht von dir verlangen. Aber jetzt gibt es halt die Situation, also Walton kommt ins Zimmer, die Kreatur ist da und also Walton wird erstmal ein bisschen aggressiv, aber ich vermute mal, er sieht auch ein, puh, also das ist ja ein ganz schöner, boah, also töten wird jetzt schwierig, aber muss auch gar nicht. Also die Kreatur, wie gesagt, ist traurig. traurig, dass Frankenstein tot ist. Und hält dann mehr oder weniger, also lässt Worten auch gar nicht also zu Wort kommen, lässt gar nicht großartig einen Dialog zu, beziehungsweise wie gesagt, Worten relativ aggressiv mit seinen Worten. Und ja, die Kreatur hält aber mehr oder weniger dann einen Monolog und das sind so auch die letzten Worte im Buch. Und das ist noch ziemlich ausführlich, da möchte ich auch mal kurz was draus vortragen. Also wie gesagt, alles ein bisschen aus dem Zusammenhang vielleicht, nicht ganz vollständig, aber okay. Auch das ist mein Opfer. Mit diesem Mord sind meine Verbrechen vollendet. Mein elender Lebenslauf neigt sich seinem Ende entgegen. Ach Frankenstein, großmütiges und hingebungsvolles Wesen. Ja, also die Kreatur ist halt komischerweise trotzdem voll. Es ist auch, wird auch in dem Dialog dann so, in dem Monolog ist es ja dargestellt, dass die Kreatur ist innerlich komplett zerrissen. So wird es halt dargestellt, dass die Kreatur, ich kann ja mal ein bisschen was vorlesen. Mein Herz war für Liebe und Sympathie geschaffen. Als es sich durch Elend zu Laster und Hass hinreißen ließ, hat es diesen gewaltsamen Wechsel nicht ohne Qualen durchgemacht, die sie gar nicht ermessen können. Früher fand meine Einbildungskraft in Träumen von Tugend, Ruhm und Freudeerfüllung. Früher hoffte ich zu Unrecht, Wesen zu treffen, die über meine äußere Erscheinung hinwegsehen und mich um der herrlichen Eigenschaften willen lieben würden, die in mir schlummerten. Ich hatte hehre Vorstellungen von Ehre und Hingabe. Also zeigt man, die Kreatur muss wohl ganz am Anfang ihres Lebens, ihrer Erschaffung, wie ich schon mal gesagt habe, moralisch komplett integer, gutmütig gewesen sein und wird dann durch die Ereignisse ja, zum Monster gemacht. Ein weiteres Zitat. Aber es ist wahr. Ich bin ein elender Wurm. Ich habe die Liebenswürdigen und die Hilflosen ermordet. Ich habe die Unschuldigen im Schlaf erwürgt und ihm, der weder mir noch einem Mitmenschen je etwas zuleide getan hat, die Kehle zugedrückt, bis er tot war. Also er meinte mittlerweile, ich habe meinen Schöpfer, die Verkörperung all dessen, was unter Menschen der Liebe und Bewunderung wert ist, dem Elend preisgegeben. Ich habe ihn, Frankenstein, sogar bis in den endgültigen Untergang verfolgt. Ja, also damit beschreibt er quasi nochmal, wohin ihn sein Lebensweg geführt hat. Und das alles, wie gesagt, wegen der Nichterfüllung von Zuneigung. Ja, also ich würde sagen, ja, wenn ich ja weiterblätter, kommt nur noch eine weiße Seite. Wir sind am Ende der Story. So geht das Ganze aus. Also gut, noch ein letztes Zitat vom Monster, damit man wirklich weiß, wie es ausgeht. Oder auch die, wohin das Monster jetzt gehen wird. Es sagt nochmal zu Worten. Fürchten Sie nicht, dass ich auch in Zukunft noch Untaten begehen werde. Mein Werk ist fast vollendet. Weder Ihr Tod noch der irgendeines Mitmenschen, sondern nur mein eigener ist nötig, um meinen Lebenslauf zum Abschluss zu bringen und auszuführen, was getan werden muss. Also man kann davon ausgehen, die Kreatur beschließt jetzt zu sterben. Also sie kündigt das an, ich werde hier vom Schiff gehen, ich werde mich auf noch ein bisschen weiter nördlich ziehen, einen Scheiterhaufen aufbauen und mich selber den Flammen hingeben und ich werde ja, fröhlich dabei sein. Also dass diese tragische Geschichte endlich zu Ende ist. Schön. Puh, also das war die Story Frankenstein von Mary Shelley. Und ja, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Notizen gemacht, was wir hier, um das Ganze noch mal ein bisschen zu rekapitulieren, womit wir uns hier die letzten Stunden beschäftigt haben. Also wir haben gesehen, Mary Shelley behandelt hier zwei große Themen. Also sicherlich behandelt sie noch mehr Themen, aber das sind so die zwei Sachen, auf die ich mich hauptsächlich hier beschränkt habe. Und ich denke mal, ich liege damit auch gar nicht so falsch. Also das eine ist halt diese Hybris des Wissenschaftlers, also eines Wissenschaftlers, der ethische Grenzen vergisst. Also man kann dann sicherlich auch Parallelen ziehen zu, keine Ahnung, heutzutage oder 20. Jahrhundert Entdeckung der Atomenergie zum Beispiel, der atomaren Zusammenhänge oder oder Genetik ist auch so ein Thema. KI-Forschung, also das sind sicherlich so Sachen, wo das genau mit reinspielt, also wo Wissenschaft an Grenzen kommt, beziehungsweise wo die Auswirkung einer technologischen Entwicklung nicht wirklich abzuschätzen ist, also wo die Menschen, die das entwickeln, sich halt auch genau diese Fragen stellen müssen. Was passiert, wenn ich hier weitergehe? Also was hat das für Auswirkungen? Insofern ist Frankenstein, ja, also kann auch so ein bisschen als moralischer Kompass dienen, obwohl die Story natürlich überzeichnet ist, obwohl man sicherlich auch sagen kann, gut, das ist jetzt die eine Geschichte, also so muss das ja nicht ablaufen. Also Frankenstein macht das ja zum Beispiel komplett in Abgeschiedenheit, in Isolation. Er weiht niemanden ein, er fragt keine anderen Wissenschaftler um Rat, er fragt nicht seinen besten Freund Henri Clerval, der im Buch als moralisch guter Mensch oder auch seine Ehefrau Elisabeth, die als gute Menschen dargestellt werden. Also er fragt auch niemanden, was hältst denn du davon, wenn ich sowas mache? Also eigentlich ja die Erschaffung von Leben aus unbelebter Materie, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, aber er ist halt vollkommen in seiner eigenen Gedankenwelt. Und das will Mary Shelley damit zeigen, also dass das absolut der falsche Weg ist. Und wie gesagt, dieses zweite große Thema, dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit, dieses Bedürfnis nach der Nähe von anderen, ja, Menschen, also von sozialen Kontakten. Und wenn diese halt ausbleiben, dann geht, oder das zeigt sich an der Kreatur, dann geht der Weg bergab. Also dann fehlt etwas ganz, ganz Essentielles. Und was am Ende übrig bleibt, ist Bösartigkeit. Das ist, denke ich mal, das zweite große Thema, was Mary Shelley hier behandelt. Generell ist es halt eine Geschichte, wo also zwei Protagonisten eigentlich also tragisch aneinander gekettet sind. Die beiden, Frankenstein und seine Schöpfung, ja, also spielen. Ja, es ist immer so ein Wechselspiel, wo sich der Leser auch nie so richtig sicher ist, ja, wer ist denn jetzt der Gute und der Böse? Also beide machen mal dies, mal das, und es ist schwierig. Und das macht aber auch, wie gesagt, die Faszination der Geschichte so ein bisschen aus, dass man sich als Leser immer wieder fragt, puh, das ist ja jetzt wieder. Also wo die Kreatur zum Beispiel erzählt mit dem kleinen William, ja, das war auch irgendwie so ein bisschen ein tragischer Unfall, wollte ich gar nicht. Oder wo es dann Frankenstein vor dieses Dilemma stellt, erschaffe mir eine Kreatur, und Frankenstein beschäftigt sich damit und entschließt am Ende, okay, nee, ich mach's nicht, weil ich kann ja die Folgen nicht abschätzen. Also sehr interessant, wie Mary Shelley hier ihre Protagonisten ja so tragisch aneinander kettet. Und was wir auch gesehen haben, ist so diese Trennung zwischen Intellekt und Gefühl. Also dass man auch sagen kann, okay, Frankenstein ist der intellektuelle, rationale Teil in der Geschichte. Und die Kreatur, die gefühlsbetonte, emotionale Teil, so was auch jedes Individuum ausmacht. ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber also dass man, also so richtig absolut darf man das nicht sehen, aber ja, spielt da auf alle Fälle mit rein. Okay, zum Werk selber. Oder gut, ich komme noch mal kurz auf die Entstehung, also wie ich das Ganze, ja, also wie gesagt, im Januar war das, glaube ich, da wurde ich eben angesprochen, animiert dazu, was zu machen. Anfang Februar hatte ich dann mich für Frankenstein entschieden, war sicherlich Zufall. Und ich hatte mir dann erst Gedanken gemacht, wie ich das aufziehen will. Und ich bin dann drauf gekommen, okay, ich schreibe das als Text zusammen und lese dann den Text ab. Und ja, Anfang März habe ich dann aber das komplette Konzept irgendwie über den Haufen geworfen, weil mir das zu, weil ich das auch zu falsch, ja nicht falsch angegangen bin, aber das wäre zu dunkel geworden. Ich meine, gut, das ist ein dunkles Werk. Ich hatte ja schon gesagt, ich würde es nicht unbedingt empfehlen zu lesen. Es ist, also man muss wirklich wollen. Es ist zweifelsohne interessantes Werk, aber man muss auch solche Art von Literatur mögen. Also ich mag sowas auf alle Fälle. Und aber wie gesagt, es ist jetzt kein Werk, was gute Stimmung verbreitet. Dabei belasse ich es jetzt auch. Und ja, ich hatte mir dann überlegt, also so kann ich das nicht machen, das ist schlecht, also falsch. Ich hatte mir dann überlegt, das noch ein bisschen anders anzugehen, dann ist das ein bisschen versumpft, wie ich halt so bin. Mal hier, mal da und dann wieder irgendwas Neues gefunden, was mich beschäftigt hat. Und ja, ich bin eigentlich erst vor anderthalb Wochen gefragt worden, was macht denn eigentlich Frankenstein? Ich dachte, puh, stimmt, da war ja noch was. Und ja, ich habe mir dann letzte Woche einfach gesagt, komm, ich fange jetzt einfach an, ich spreche das hier mal ein, mal gucken, wie es läuft. Und ja, das ist sicherlich, also man merkt es auch so über den Verlauf, oder zumindest habe ich das auch gemerkt, ich habe mir das heute nochmal alles angehört. Ja, am Anfang ist es schon noch ein bisschen auch ein bisschen sehr nervös und vielleicht auch sicherlich nicht allzu kongruent. Gut, also kongruent ist es, glaube ich, nie so richtig. Also man hat schon gemerkt, ich habe hier viele, ich muss mich ab und zu mal öfters revidieren. Und aber gut, es ist auch mein erstes Mal, also ich bin jetzt nicht der, der das hier jede Woche macht. Und ich muss schon sagen, ich habe auch innerhalb der Woche schon noch so eine Art Sicherheit gewonnen. Das ist ganz interessant. Aber ich muss halt auch zugeben, also ich habe jetzt nicht immer das Werk nochmal gelesen. Deswegen, also man möge mir die Textunzulänglichkeiten auch verzeihen. Und jemand, der das schon gelesen hat oder der das vielleicht sogar parallel liest, der das liest und sich dann meine Texte hier nochmal anhört, der wird dann schon finden, na Philipp, also hier hast du ein bisschen, also das stimmt jetzt nicht so. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen, denke ich mal, habe ich es ganz, ganz gut erfasst, aber es gibt auf alle Fälle Unzulänglichkeiten. Aber gut, wie gesagt, kein wissenschaftlicher Anspruch, auch alles teilweise oder an manchen Stellen sicherlich ein bisschen flapsig erzählt so. Wird dem Werk natürlich überhaupt nicht gerecht. Also es ist natürlich schon ein sehr ernstes Werk und wenn man das ordentlich angeht, dann kommt da sicherlich was anderes raus als das, was es hier ist. Aber wie gesagt, ich muss damit nicht mein Lebensunterhalt verdienen. Das ist Hobby, das ist Spaß, ist ein Geburtstagsgeschenk und da kann man auch schon mal irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wo ich heute noch mal lachen musste, war du kannst da hier mal hochkommen und noch eine Suppe essen. Also und da auch gleich noch, Spaß beiseite jetzt erstmal. Es gibt, das hat mich eigentlich auch animiert, meine bisherige Konzeption noch mal über den Haufen zu werfen. Es gibt ein sehr, sehr schönes, kurzes Hörspiel, das ist so ungefähr 25 Minuten lang. auf dem Bayerischen Rundfunk. Dafür muss man mal, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit Links einfügen auf meiner Seite, Urheberrecht und so weiter. Deswegen will ich das nicht machen. Wer sich das aber mal anhören will, auf BR, also Bayerischer Rundfunk, Radio Wissen, Mary Shelley bei Google eingeben, findet man, ist ungefähr, ja, wie gesagt, 25 Minuten lang und ist sehr, sehr schön. Also wo ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, so wie du es bisher geplant hast, das geht nicht. Ja, okay. Und jetzt noch die letzten Worte dieses Hörspiels. Da will ich generell nochmal über das Buch reden, nochmal zusammenfassen. Also generell ist das Buch lebt halt von, ja, es ist eine sehr dunkle, romantische, poetische Sprache, die Mary Shelley hier benutzt. Das ist sicherlich der Duktus ihrer Zeit oder beziehungsweise, okay, ist das halt auch ihr Schreibstil. Und die generelle düstere Stimmung habe ich versucht, ein bisschen zu erklären, wo ihre Einflüsse sind. Oder mit dem Tod ihres Kindes, kein pflegeleichter Ehemann und so weiter. Das wiederhole ich jetzt nicht alles nochmal. Und ja, generell das Buch, viele Wiederholungen. Auch dieser letzte, dieses letzte Kapitel. Ja, also wenn man das liest, das ist schon alles sehr zäh und viele Wiederholungen und auch teilweise ein bisschen hin und her. Also wie gesagt, es ist, also man muss es mögen, sagen wir mal so. Und ja, nichtsdestotrotz lebt es nicht nur von, ich sag mal so, ja, von so ein bisschen Rumgeschwurbel, sondern Mary Shelley bringt durchaus oder flechtet durchaus viele philosophische Gedanken mit ein, bringt auch gerne mal so eine Art Sinnsprüche, Aphorismen, wo ich mir gedacht habe, wow, also das ist ja schön. Na gut, hätte ich jetzt mal auch noch ein bisschen vorlesen können, aber na gut, wie es halt so ist. Und also viele so Gedankengänge, so moralische Gedankengänge, auch so über innere Gefühlswelten oder über, ja, so Themen wie Liebe, Zusammengehörigkeit, sehr schön. Also ich hatte mal gesagt, man muss nach den Perlen ein bisschen graben. Das stimmt auch, also das kommt jetzt nicht in jedem zweiten Satz oder so. Das würde es auch wieder, würde ja gar nicht gehen. Also das würde es auch wieder ein bisschen zu schwulstig machen, sage ich mal. Aber es gibt durchaus Sätze, Abschnitte, wo man auch mal kurz das Buch weglegen muss und ja, mal kurz drüber nachdenken muss. Also außerdem flechtet sie ja politische Gedanken mit ein, soziologische Gedanken. Sie redet über Kunst, also zum Beispiel bei Henri Clerval, beschäftigt sich mit Orientalistik, da geht sie durchaus mal ein, zwei Seiten auf irgendwelche Bücher zum Beispiel ein. Das ist interessant, auch Wissenschaft, also sie, ebenso diese Thematik der Elektrizität wird gerne behandelt, eben auch Chemie und ja, also solche Sachen kommen da oft, ja gut, oft. Also das ist so neben der Story, die Frankenstein halt erzählt und flechtet sie immer schön mit ein. Also das macht das Buch auch interessant, also weil es halt eben nicht nur diese, ja, dunkle, düstere Geschichte ist die ganze Zeit, wo es durchaus mal auch ein bisschen Erholung gibt. Ja, also insgesamt, ja, ich hatte ja schon mal gesagt, der Komplimentezähler für Mary Shelley, den ich hier abgezogen habe, der ist sehr, sehr hoch. Also für eine 19-Jährige, die bis dahin auch noch ja, also kein größeres Werk hervorgebracht hat, also ist das, kann man gar nicht anders als eine absolut herausragende literarische Leistung bezeichnen. Das, also wer das macht, der kriegt es mit mir zu tun. Das geht nicht. Also man, das ist ein hervorragendes Buch, was viele Leute in dieser Dichte wahrscheinlich nie zustande kriegen würden. Ja, also damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Und ja, das letzte Wort hat natürlich Mary Shelley mit den letzten Worten von unserem Entdeckerfreund Walton, der den Abschied des Monsters beschreibt. Er sprang, als er dies gesagt hatte, aus dem Kabinenfenster auf das Eisfloß, das dicht neben dem Schiff lag. Bald hatten ihn die Wellen davongetragen und er verlor sich in Finsternis und Ferne. Vielen Dank fürs Zuhören.